Grüß Sie, mein Gast heute ist Rita Claus auf Pfingsturlaub in Bayern aus Rumänien, wo sie seit 4 Jahren lebt. Was von dort vermissen Sie hier am meisten?
Ich würde sagen, den gescheiten Selberbranden. Nein, den importiere ich natürlich literweise.
Eine Stunde, 2 Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Rita Claus. Transsilvanien statt Garmisch-Partenkirchen.
Schön, dass Sie da sind. Und umgekehrt, was aus Bayern fehlt Ihnen in Rumänien am meisten?
Frische, knusprige Brezen. Das ist schon hart zu kriegen. Es gibt ganz ab und zu ja so Aktions-Oktoberfest-Wochen mal im Lidl. Lidl gibt es drüben, Aldi nicht. Und da schlage ich dann zu und kaufe tiefgefrorene Brezen auf Vorrat. Es gibt interessanterweise viele, viele Brezen auch so im Straßenverkauf als Snack mit verschiedenen Füllungen. Die heißen Kofritsch, gibt es pikant oder süß. Aber das ist halt nicht das Gleiche und vor allem ist es nicht knusprig. Und haben wir leider die Rumänen vieles schöne, auch schmackhafte Dinge, aber sie haben keinen gescheiten Butter auch.
Das heißt, ja. Der Bayer an sich kann keinen Schnaps und der Rumäne kann kein Brot.
Ja, ich glaube, der Bayer könnte schon, aber er dürfte vermutlich nicht.
Ja, aber es gibt ja auch schöne, nicht unbedingt selber gebrannte und nicht unbedingt illegal. Ist das legal oder illegal in Rumänien?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Ich glaube, das befindet sich wie so vieles in einem wohlwollend akzeptierten Graubereich legalerweise.
Mal andersrum, was fehlt Ihnen aus Bayern in Rumänien überhaupt nicht?
Oh, also Touristen, ehrlich gesagt. Als Grenauerin bin ich da die letzten Jahre vor allem sehr geplagt gewesen. Du kommst ja bei schönem Wetter, wenn du auch nur dran denkst, dass du vielleicht selber mal zum Alpsee möchtest, geht da nichts vorwärts. Und das ist halt einfach noch überhaupt nicht. Also der Druck, dass wirklich jetzt die Bude voll ist, dass alles belegt ist, dass man sich überall gegenseitig auf die Zehen steigt, das gibt es nicht in Rumänien. Das ist schön.
Und so sind Sie unterwegs mit 4-köpfiger Familie, vermutlich in Ihrem Bus. Was haben Sie in die Pfingstferien mitgebracht hierher aus Rumänien? Und was müssen Sie am Rückweg unbedingt dabei haben?
Ja, ich habe mitgebracht, glaube ich, 4 oder 5 Liter Vicinata.
Nein, nicht
Sauerkirschlikör.
Aha.
In meinem Buch läuft der als Wischiwaschi und das sagen wir im Sprachgebrauch auch so, weil ich das am Anfang echt nicht verstanden habe, was mir der da verkaufen wollte, irgendwie Wischiwaschi-mäßig. Der gute Wischiwaschi ist immer gern gesehen als Gastgeschenk. Und was nehme ich wieder zurück mit? So 20 bis 30 Packer Aldi Vollmilchschokolade mit Nusssplitter für eine Freundin, die das ganz dringend braucht, weil nur das kann man essen. Und Kaffee für meinen Freund Bauer Nikolai, weil nur den deutschen, in Deutschland gekauften Kaffee, den kann man in dem Gesundheitssystem so
Gesundheitssystem.
unterbringen. Aha. Ja, das braucht er dann für die Ärzte.
Also Kaffee dient auch als Schmiermittel?
Ja, als noch nicht flüssige.
Das Buch, ich sage mal schnell den Titel, tatsächlich Transsilvanien, darin schildern Sie eben, was Ihnen alles so geschehen ist auf dem Weg dahin und beim Einleben dorthin, erzählen wir natürlich auch noch ausführlich in der Stunde. Aber seriös, wie ist das mit der Versorgungslage? Also Kaffee aus Deutschland kriegen Sie offensichtlich nicht dort, sonst müssten Sie nicht
dort. Doch, lustigerweise schon. Also es ist natürlich so, dass man auch in jedem, die sind sehr gut aufgestellt, da gibt es sowas wie Lieferengpässe mit irgendwie Olivenöl oder Nudeln, hat es da nicht gegeben in gewissen Zeiten.
Klopapier?
Also ich könnte im Klopapier baden. Na, kein Problem. Brauchen wir vielleicht hin und wieder auch mit dem Plumpsklo. Aber dazu gleich mehr. Die Versorgungslage ist gut. Es gibt deutschen Kaffee im Supermarkt natürlich. Und da steht auch auf Deutsch drauf, dass der im, was weiß ich, Werk XY in Reda-Wiedenbrück abgefüllt worden ist und hergestellt. Aber dem trauen die Rumänen nicht. Denn es ist wohl scheinbar tatsächlich bis in jüngste Vergangenheit immer wieder mal zu Produktpiraterie gekommen. Und so richtig sicher kann es halt nur sein, wenn du das Original in Deutschland erwirbst.
Mhm. Dann funktioniert es auch als Schmiermittel besser.
Ja, das ist, dann macht schon was her, wenn da nicht der rumänischsprachige Aufkleber drauf ist. Das ist ganz wichtig.
Also nur weil wir über die Klopapiersituation gesprochen haben, gerade Sie sind ja erst nach der großen Klopapierkrise ausgewandert, oder? 2020, da war die Versorgungslage schon wieder besser, auch bei uns.
Ja, im Winter 2021 hat es so angefangen. Ja. Da hat es schon wieder Klopapier gegeben. Ja.
Aber trotzdem, obwohl das jetzt schon ein paar Jahre her ist, würden Sie wahrscheinlich immer noch von Heimaturlaub in Granau sprechen, oder?
Ja, na freilich. Also das ist eine ja auch sehr schöne Heimat. Das ist ja, kann ja Granau auch nichts dafür. Aber bleibt schon immer meine Heimat, ja.
Was haben denn Ihre Eltern gesagt zu der Auswanderung? Bei denen haben Sie ja vorher gelebt.
Ja, die sind natürlich nicht so happy. Die haben überhaupt immer schon große Sorgen gehabt, wo es die drei Töchter, ich habe noch zwei Schwestern, alle hin verschlägt. Und zum Glück sind aber die anderen beiden in ja, erträglichem Umfeld geblieben. Und ja, dann ist das Wiedersehen mit den Enkeln auch umso schöner, wenn es ein paar Monate mal man sich nicht gesehen hat.
Mhm. Man sagt, ungefähr ein Drittel der Deutschen, die auswandern, machen das aus Karrieregründen. Ein Drittel ungefähr aus politischen Gründen und das letzte Drittel im Ruhestand.
Mm.
Zu welchem Drittel gehören Sie und warum?
Ich denke, da müssten wir uns tatsächlich in die erste Kategorie einreihen.
Aus Karrieregründen?
Ja. Wir sind beide selbstständig und von daheim aus tätig, immer schon, auch vor Corona. Mein Mann ist Softwareentwickler, der hat das Homeoffice quasi erfunden.
Mhm.
Und da ist für uns beide, bei mir ist eigentlich ja auch wurscht, beziehungsweise hat jetzt nicht geschadet, dass ich jetzt auch als Journalistin über Rumänien sprechen kann und schreiben. Alles, was wir zwei brauchen, ist halt ein gutes Internet. Und da raten Sie mal, wer das Glasfaserkabel hat. Greinau oder die Rumänen.
Ja, ja. Ist bei Ihnen besser? Schneller?
Ja. Wie gesagt, es gibt ein Glasfaserkabel. Da hat es neben dem Haus ein Storchennest.
Mhm.
Und da geht ein Glasfaserkabel runter in unseren Dachboden. Und als mein Mann das gesehen hat, da war ihm das wurscht, dass es keine Kanalisation gibt.
Ja gut, die Datenkanalisation findet ja statt.
Eben.
Aha.
Das andere kann man ja nachrüsten.
Und aber auf dem Glasfaserkabel steht dann wahrscheinlich, gestiftet von Ihrer freundlichen Europäischen Union.
Das glaube ich gar nicht. Ich weiß gar nicht. Sagen wir mal so, da müssen es nicht viel stiften, denn das ist alles sehr, sagen wir mal, basic, Pi mal Daumen irgendwie geflixtdingst, oder?
Aber man hat tatsächlich doch in der Gegend teilweise schon den Eindruck, und es ist ja auch ausgeschildert, wenn irgendwelche Renovierungen stattfinden, eben die von der EU bezahlt und subventioniert sind, steht ja auch immer ganz toll dran, da mit den vielen Sternen, dann sieht es super aus und dann gehst du zweimal um die Ecke und denkst, ah, der Krieg ist doch gerade erst vorbei.
Ja, das ist tatsächlich ein Durcheinander, ein wildes und wüstes Durcheinander noch. Und das macht mir aber große Freude. Also ich finde diese Reibungsflächen, die du auf Schritt und Tritt hast, ich bin auch ein bisschen ein morbider Charakter, ich genieße das. Ich finde es schön, dass man die Vergangenheit sehen kann, aber andererseits auch, wie die Rumänen das können. Ja? Das ist so erfrischend. Die können Widersprüche aushalten und es wird ja immer besser, also es wird ja nicht schlechter.
Okay.
Das ist auch was Hervorragendes drüben.
Man muss die Ecke ungefähr noch sagen, wo Sie sind. Das ist in der Nähe von Hermannstadt, Sibiu, wo eben gerade die Altstadt so aus EU-Mitteln
wunderschön
ne? Renoviert wurde. Dagegen Ihr Haus, das Sie gefunden haben, das war eher das andere Extrem.
Das mit dem, war noch mit komplett
Krieg ist noch, ach, da war der Krieg noch nicht mehr.
Das erzählen wir gleich. Das war Baujahr.
Das erzählen wir gleich.
Okay.
Daheim jedenfalls immer noch Greinau, aber fremd sind die Rumänen auch nicht mehr.
Nein, ich habe jetzt einfach zwei Heimatl.
Heute Neurumänin, aber eigentlich alt, in der wievielten Generation Bayerin?
18.
Nicht im Ernst.
Doch, urkundlich nachvollziehbar.
Und in der Zugspitzregion?
Ja, ja, in Greinau.
18 Generationen. 18 mal, was sagt man, Generation? 30 Jahre.
1347, glaube ich, ist der erste.
Echt jetzt? Und mit Ahnen, das können Sie mit Ahnenforschung alles belegen.
Ja, ja.
Aber dann gehört Ihnen doch wahrscheinlich der Eibsee.
Hat wohl auch mal.
Ach, aber das gnädige ist jetzt, Frau.
Also definitiv hat uns der Badersee gehört.
Ja.
Aber das ist jetzt auch schon 200 Jahre her.
Und warum haben die es dann verkauft, die Deppen?
Das war ja damals nichts wert. Das war zu kalt,
ja,
um da Fischzucht zu betreiben, so wirklich. Das ist ja alles kein besonders nährstoffreiches Eck, so insgesamt. Ist ja auch für Ackerbau nicht so geeignet. Und dann haben die sich einfach gefreut, dass ihnen da einer eine Kohle dafür gibt.
Wenn Sie sagen, das ist alles belegbar, wer ist der Forscher in der Familie, der Ahnenforscher? Weil offensichtlich ist der
Mein Papa ist da auch ganz fleißig dabei. Und dann ist man ja mittlerweile auch im Internet da stark vernetzt und tut sich gegenseitig digitalisiert was zukommen lassen. Mhm. Also das ist sehr, sehr schön.
Und der Vater hat auch schon Bücher gemacht, aber insgesamt?
Ja, ja, ja.
Hauptberuflich?
Nö, das macht er, ja, jetzt ist er in Rente, aber der schreibt auch seit Jahrzehnten über heimatliche Themen.
Mhm. Und mit Ihnen zusammen auch?
Wir arbeiten doch immer wieder mal zusammen oder einander zu, sagen wir so. Mhm. Ja, das geschichtliche Interesse, das vereint uns schon.
Und wie lange ist das her mit der verurteilten Hexe in der Familie?
Oh, 400 knapp. Das ist, glaube ich, ich weiß es nicht auswendig, 1630 rum.
Und ist auch belegt?
Ja, ja. Das sind zwei sogar. Da sind die peinlichen Verhörprotokolle noch erhalten von der Folter.
Mhm. Und Sie haben dann später die Garderobe übernommen.
So ungefähr. Ja, lustigerweise ist der Gerichtsschreiber damals, der auf der Burg Werdenfels diese Protokolle angefertigt hat, auch ein Vorfahr von mir. Also da schließt sich dann wieder der Kreis zum Schreiben über gruselige Dinge eigentlich.
Mhm. Ich sage das deswegen mit den Garderoben von den Hexen, weil Sie selber eben schreiben, als Sie nach dem Abi in die Gothic-Szene eben gewechselt sind. Falls jemand, Zitat, vor 20 Jahren in der Nähe eines Münchner Friedhofs mal ein grimmig dreinblickendes Mädchen mit zerrissenen Netzstrumpfhosen, Springerstiefeln und vielen silbernen Ohrringen herumlungern gesehen hat, mit Rotwein im Tetrapack, das war ich.
Mhm. Ja, ja.
Wie sind Sie da wieder rausgekommen?
Da bin ich ja immer noch drin.
Ach so, wo ist der Tetrapack?
Oh, den habe ich im ICE schon ausgetrunken. Nein, nein. Manchmal kann es halt mit Kindern dann nicht mehr ganz so hart krachen lassen. Ist vielleicht auch besser so, ja. Ich habe vorher einen Kräutertee getrunken, ganz ohne beigemischten Fledermaus, was auch immer.
Gibt es sowas wie Erwachsenwerden?
Also wir waren jetzt vorher auf einem Festival, auf dem größten deutschen Grufti-Festival in Leipzig. Und da muss ich sagen, haben wir den Altersdurchschnitt eigentlich noch ganz gut gesenkt.
Mhm. Gibt es trotzdem vom Gefühl her für Sie sowas wie Erwachsenwerden?
Ich hoffe eigentlich nicht so schnell. Mhm. Also ich weiß nicht, als mittlerweile Hausbesitzerin und Mutter, da muss ich das offiziell wohl irgendwie sein?
Naja, bei Männern sagt man ja, da muss ein Kind gezeugt, Haus gebaut,
Baum gepflanzt.
Das hätten Sie jetzt alles schon hinter sich.
Ja, das habe ich ja alles schon. Und im Kopf muss man aber doch ein Kind bleiben. Ich glaube, sonst wäre man in Rumänien auch nicht an der richtigen Stelle.
Wie war denn dann damals Ihre Perspektive in der Gothic-Zeit noch oder kurz danach, als Sie Literaturwissenschaften studiert haben? Wo sollte es da hingehen?
Ich habe ein bisschen Werbetexten gemacht und war selber unentschlossen. Ich habe immer schon geschrieben, aber es ist nie was fertig geworden. Und natürlich hätte ich gerne da gleich den Bestseller und juhu, von fortan bin ich ein cooler Künstler. Aber ich habe nie diesen inneren Schweinehund zähmen können, bis ich dann Mutter wurde. Und das hat echt geholfen.
Aber zwischendurch haben Sie irgendwo noch Ihren Mann aufgegabelt.
Ja, ja, der war schon auch dabei beim Mutterwerden.
Beim Mutterwerden?
Ja, ja.
Nein, aber kam der aus der Uni oder kam der
den
eher aus
beim, der... Den habe ich beim Schwarz-Weggehen entdeckt. Und wie bei so vielen Paaren in dieser Schiene ist er eher so der Mettler.
Mhm.
Ja, also der Heavy-Metal-Typ. Und das hat sich jetzt bis heute ganz gut ergänzt.
Das heißt, auch in Rumänien ist es von Vorteil, dass es keine Nachbarn gibt, keine direkten. Und
ja, wirklich. Also das ist so viel wert. Und wir haben zwar schon Nachbarn und wenn wir jetzt da abends mal irgendwie im Hof rummetteln würden, machen wir jetzt auch nicht, wie gesagt, nicht täglich, dann nehmen die das zur Kenntnis und denken sich, aha, gell, die Deutschen, schon ein bisschen komisch.
Schaust du auch, gell? Ja? Mir haben denkt, die jodeln dabei. Wird dann eher sowas wie Nick Cave laufen wahrscheinlich.
Ja, ja, ja.
Also der war was für Sie, ja?
Doch, doch. Mhm. Okay. War ich auch schon auf Konzerten.
1:1. Der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Rita Klaus, Kinderbuchautorin und Vierfachmama.
Und da gibt es einen inneren Zusammenhang zwischen dem Dasein als Mutter und dem als Autorin.
Ja, unbedingt. Man muss ja seinen Tagessoll irgendwie schaffen. Und es hat natürlich ganz viel mit Geschichten erzählen zu tun. Mhm. Das Kind will ja auch die ganze Zeit was erzählen und erzählt kriegen. Und das inspiriert mich natürlich tatsächlich auch. Auch in diesem Buch sind ja viele, viele Begegnungen, viele Episoden nur dank der Kinder entstanden. Also das Kind als Türöffner ist gerade in der rumänischen Gesellschaft ja vielleicht das, was der Dackel in Deutschland wäre.
Also in diesem Buch heißt tatsächlich Transsilvanien. Aber ich dachte, dass Sie auch eben während der Schwangerschaft vor allen Dingen angefangen haben zu schreiben.
Ja, ja.
So steht es ja da auch drin, so beschreiben Sie. Ich hatte vor 14 Tagen oder so bei Hera Lind hier zu Gast. Die hat ein ganz ähnliches Schicksal, also Hera Lind und Sie.
Klingt ja grausam.
Ja, also die Arme. Notschreiben während der Schwangerschaft. Jetzt müssten Sie sich nur noch von den Umsatzzahlen und Auflagenzahlen angleichen.
Also, bis ich Hera Lind-Status erreiche, kann noch ein bisschen dauern.
Jedenfalls Kinderbücher, weil, auch ein Zitat von Ihnen, keine Lust mehr auf weihnachtliche Erstsemester. So schlimm, echt?
Ja, also an der Uni hat es mir jetzt nicht so gefallen. Ich habe in München studiert und das Schönste war da eigentlich schon, dass man hat hinterher feiern können, gell?
Okay.
Wenn man jetzt in Greinau wohnt, muss man ja doch eine Weltreise mit machen.
Aber es hat ja doch gedauert. Also 2009 erstes Kind, aber erst 2015 erstes Buch. Da war das Kind in der Schule. Also
na, das stimmt nicht ganz. Ich habe tatsächlich schon 2000, wann ist denn das gewesen?
Vorher jedenfalls.
Ja, bevor so ein Buch erscheint, da muss es ja erstmal geschrieben werden. Und das war in dem Fall tatsächlich schon ein bisschen vorher. Ja,
okay.
Genau. Und da habe ich auch schon den Vertrag dann vorher gehabt.
Als das erste Buch dann da war, sind Sie jedenfalls 2016 aus München wieder mit der Familie zurückgezogen nach Greinau. Ich dachte, Sie fanden es hier so toll zu feiern in München.
Ja, wie gesagt, da ist dann wieder das Kinderproblem in Anführungszeichen. Und die kann man ja dann am besten bei Oma und Opa parken. Gell?
Und das war der Plan dann?
Das war der Plan, den haben wir dann auch umgesetzt. Ja, also es klingt jetzt so, als wären wir nur mit wild rummetteln beschäftigt gewesen. So war es ja dann auch nicht.
Ja, aber trotzdem, nach München zu ziehen, eben wegen Großstadt und dann wieder zurück nach Greinau, gewisse geistige Flexibilität offensichtlich ist da. Also immer schon veränderungsbereit.
Der Sinneswandel war der als Dorfkind. Natürlich war das ja schlimm. Also eine Pubertät in Greinau, das ist zwar machbar, aber jetzt nicht unbedingt wünschenswert aus der Perspektive des Pubertierenden betrachtet. Das war schrecklich für mich. Gell? Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, mein Gott, jetzt bist endlich erwachsen, jetzt kannst du da endlich einmal raus. Und zack, 10 Jahre später war ich eine Mama und habe mir gedacht, ja, für Kinder gibt es doch aber keinen besseren Ort. Jetzt aber husch wieder zurück.
Ja, bloß nicht. Ja, niemals so werden wie die Eltern, gell?
Nein,
ja, auf
niemals,
gar keinen Fall.
Gar nicht.
Erstkontakt mit Rumänien haben Sie schon als Studentin gehabt.
Ja.
Aha. Und dann später nochmal auf dem Rückweg vom Camping in Bulgarien. Wie waren Ihre ersten Eindrücke von dem Land?
Damals beim ersten Eindruck 2004, meinen Sie, eigentlich der gleiche, den wahrscheinlich die meisten Rumänien-Erstbesucher haben. Man ist positiv überrascht. In vielerlei Hinsicht. Die Vorurteile, die ja immer noch bestehen, bestätigen sich selten oder an anderen Stellen als den erwarteten vielleicht.
Gut, also positiv überrascht ist ja schön, aber dann gleich Auswandern?
Ja, da ist alles Mögliche zueinander gekommen. Wir haben uns da in dem Corona-Lockdown wirklich, wirklich so auf die First treten, alle gegenseitig, das war schlimm. Und da haben wir einfach was ganz anderes gebraucht. Einfach einen kompletten Neustart. Und zack, hat sich das so ergeben.
Aber eigentlich soll es ja auch gar kein Auswandern werden, sondern eine ausgedehnte Weltreise.
Ja, ja. Eigentlich haben wir gesagt, super, wir haben ortsunabhängige Tätigkeiten. Wir machen ein Jahr Weltreise, wenn die Kinder mit der Grundschule fertig sind. Und da haben wir also bass erstaunt festgestellt, dass das auch im bayerischen Schulsystem gar nicht so vorgesehen ist.
Ach komm.
Dass man sich da auf eigene Kosten ein Jahr beurlaubt. Wir hätten ja nicht irgendwie Schule schwänzen wollen. Wir hätten einfach gesagt, ja, die müssen ja eh dann mit der 5. Klasse anfangen, haben eh einen Schulwechsel vor sich, die zwei Großen. Ja, dann machen wir halt das ein Jahr später. Warum denn nicht? Bis dann hinterher, wenn du das ganz durchziehst, bist eh 13 Jahre drin und dann hast du halt vielleicht ein Jahr Pause. Aber das war natürlich ganz blauäugig und undurchdacht, komischerweise von uns. Das hat so nicht funktioniert.
Und das hat die Weltreise verhindert. Und dann war das aber tatsächlich mit dem Entschluss dann, okay, dann halt auswandern, war doch relativ spontan.
Ja, das ist mit diesem Haus passiert. Wir haben uns vorher schon seit 2019 eigentlich nach einer Ferienwohnung umgeschaut. Und mein Gott, billige alte Gemäuer mit 4 Meter hohen Decken in Jugendstilpalästen. Das kriegst halt nicht in Bayern. Sorry.
Also es war jedenfalls so spontan, dass Sie 2020 noch als Kandidatin angetreten sind für den Gemeinderat in Greinau.
Das ist wahr.
Oder sind Sie dann weg, weil Sie nicht gewählt worden sind?
Ja, ich war so beleidigt.
Ja?
Nein, nein. Na, das war eigentlich, um meinen Freunden da einen Gefallen zu tun, weil die dringend auch gern noch eine Frau aufs Plakat getan hätten. Das war eigentlich schon relativ klar, dass ich dann nicht Gemeinderätin werde. Und jetzt bin ich auch froh, weil ich das ja sonst hätte wieder irgendwie loswerden müssen, diesen Posten. Ich bin Greinau immer noch sehr verbunden. Ich schreibe auch noch immer über Greinau, wenn sich da irgendwas Historisches für mich, was ich aus der Ferne machen kann, ergibt. Ich habe auch für Garmisch-Partenkirchen was Schönes noch gemacht über Michael Ende. Also ich werde da nie ganz weg sein.
Aber jetzt eben über Transsilvanien. Und da gibt es ja, ich meine, die Summe an Geschichten, die da ist, ist ja,
ja,
ein Füllhorn, oder? Weil das muss, glaube ich, auch nicht das letzte Buch sein darüber, oder?
Nein, nein, tatsächlich bin ich schon so halb durch mit dem zweiten. Das hat sich ja viel getan schon seit dem Erscheinen von Teil 1 sozusagen. Wir haben jetzt zum Beispiel seit, 3 Monaten eine Kanalisation im Dorf.
Aber dafür haben Sie auch vor kurzem erst das erste Bärengerippe gefunden.
Ja, genau, das war ungefähr zeitgleich.
Ja, gibt es einen inneren Zusammenhang? Moment. Wer weiß.
Na, ich gehe ja viel spazieren, zum Erstaunen der rumänischen Landbevölkerung. Die haben natürlich alle immer Besseres zu tun. Die müssen da harken und jäten und haben keine Zeit für so einen Spaziergekram. Aber da finde ich dann immer Knochen. Und zwar nicht kleine Knochen, sondern jetzt tatsächlich im April einen Bärenschädel.
Den haben Sie natürlich als Bärenschädel sofort erkannt. Weil,
nein, habe ich nicht, habe ich nicht. Ich habe mir gedacht, mei, das ist aber ein großer Schafbock. Und erst daheim, man denkt ja komisch eigentlich, solche großen Augenhöhlen hat doch der Schafbock gar nicht und Hörner hat er auch keine. Was könnte es denn sein? Dann habe ich einen Bildvergleich gemacht, jetzt so rein theoretisch, was ist denn da sonst so Großes unterwegs? Wie schaut denn der Schädel von einem Braunbären aus? Ups, ganz zweifelsfrei. Ah,
aber es ist, ja, das sagen Sie jetzt gar nicht, es ist nicht DNA-mäßig erwiesen.
Es ist
oder
nicht
so.
Abgeglichen mit
es könnte
biologischer,
auch.
Nein. Erlaubnis, aber da lege ich jetzt meine Hand ins Feuer.
Wobei Sie eine andere Geschichte geschrieben haben über Bären, real existierende, an der Straße, die gar nicht so weit, glaube ich, auch weg ist.
Ja.
Über die wir vielleicht nachher auch gleich noch sprechen.
Gerne, gerne.
Und über das, was Sie da vorgefunden haben überhaupt in Rumänien.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2.
Rita Klaus, Plumpsklo mit Solardach.
Aha, was war das für ein Objekt der Begierde, das Sie da im Internet entdeckt haben? Sie haben es gerade schon gesagt. Irgendwie, wie hohe Decken?
Nicht 4 Meter, nur 3,20 Meter.
Aufgeschnitten. Wie alt?
Rund 100 Jahre. Das haben es angefangen Ende der 20er Jahre.
Und wie groß?
Ja, das ist flexibel. Die eigentliche Wohnfläche sind 150 Quadratmeter, sowas im Erdgeschoss. Aber wir vergrößern peu à peu. Wir haben jetzt den Dachboden ausgebaut. Boah, da steckt noch in den Knochen. Das war ganz schön zu tun natürlich. Aber jedes Kind sein eigenes Kinderzimmer, das hat es braucht.
Also hochherrschaftlich insgesamt.
Insgesamt wird es hochherrschaftlich, wenn es einmal fertig ist. Aber wenn Sie mich jetzt fragen, wann das einmal fertig ist, dann...
Nee, das frage ich nicht. Als nächstes frage ich noch, wie groß, wie alt und hochherrschaftlich, also ein alleinstehendes, freistehendes Objekt.
Eine ganz interessante Mischung aus, ja, eigentlich Herrenhaus fast schon. Es hat schon die höchsten Räume vom Dorf. Und es hatte das erste Badezimmer im Dorf. Das meint man jetzt gar nicht, aber das haben alle anderen haben sich halt vorher in ihrem Kübel gewaschen in der Sommerküche.
Und was ich fragen wollte, war aber wie teuer?
Absolut im Rahmen.
Ja,
also
im
ich
Rahmen,
sage jetzt immer bitte. Ich möchte es nicht genau sagen, aber sagen wir so, für diesen Preis würde man in München-Schwabing mit Glück 2 Tiefgaragenstellplätze nebeneinander bekommen.
Also keine Duplex.
Da bin ich jetzt nicht so fix mit der Preispolitik.
Duplex ist billiger.
Also ja, da vielleicht 3.
Für den Preis von 2 Tiefgaragenplätzen in München.
In Schwabing.
In ja, Schwabing
muss es dann schon sein, ja.
Diese vielen, vielen Quadratmeter. Aber dafür auch noch naturbelassen, also im Zustand
absolut
1920.
Original. Wir haben noch diese Bakelit-Drehschalter, diese schwarzen, wo man so Kipp drehen muss, wenn man das Licht anschalten möchte. Mhm. Strom hat es tatsächlich schon gegeben und sonst eigentlich nicht so viel.
Aber jetzt ist man ja also weder Ihr Mann als Software-Fritze, noch Sie als Literaturwissenschaftlerin, ist jetzt unbedingt dafür prädestiniert, so ein Schnäppchenhaus bewohnbar zu machen.
Doch, wir haben uns mit der Heimwerkerei ganz gut eingegroovt mittlerweile. Wir haben auch unser Glanzstück, unseren Schweinestall, in eine Sauna verwandelt. Und das sind halt auch lauter so Sachen, also ganz, ganz viel Eigenleistung steckt da drin. Also ich schwinge auch den Malerpinsel und die Maurerkelle oft und gern, relativ gern. Das sind halt auch alles so Dinge, die darfst du ja gar nicht in Grenau.
Und Schweinestall in eine Sauna verwandeln.
Ja, da kommt aber, glaube ich, weiß gar nicht, wer zuerst kommt, die Feuerwehr wahrscheinlich.
Meistens kommen die Schweine und beschweren sich. Wie alt waren die Kids, als sie rüber sind?
Oh, 2, ja, der Jüngste.
Der konnte sich noch nicht wehren, okay.
Der konnte sich noch nicht wehren. Und die anderen entsprechend 9, 10 so ungefähr.
Wie fanden die es? Ich meine, okay, Sie können sagen, ja, Sie haben denen die Pubertät in Grenau erspart, aber das wissen die ja noch nicht.
Also, das werden Sie jetzt dann irgendwann vielleicht aus der Ferne genießen können.
Aber fanden die es toll?
Nein, natürlich haben sie es nicht toll gefunden. Mhm. Ja, freilich. Wer wird da schon gern rausgerissen? Aber wir sind ja, wie gesagt, nicht ganz weg. Wir haben bei Oma und Opa immer die Möglichkeit, dass wir da auch mal 2 Wochen wohnen können. Und da treffen sich dann auch alle wieder. Und mittlerweile haben wir aber auch in Rumänien wunderbare Freundschaften geschlossen.
Und das ist dann gegangen mit den Kids und Schule und da nicht mehr hingehen und so weiter?
Ja, wir haben es dann halt ganz abgemeldet. Also in dem Moment, wo man sich in Deutschland abmeldet, da ist man ja auch nicht mehr der deutschen Schulpflicht unterworfen. Da muss sich ja dann das andere Land darum kümmern.
Und inzwischen gehen Sie in Rumänien in die Schule?
Ja, wir haben jetzt die 3. mittlerweile. Jetzt ist es eine Online-Schule, weil
also alles Sie gehen nicht in die Schule,
schlecht.
Sondern
ja, Glas, ja, die machen daheim
da
Schule.
Ist das Glasfaserkabel
so wie Mama und Papa
halt
daheim arbeiten, machen die Kinder daheim Schule. Das ist auch nicht das Allergelbste vom Ei. Weißt halt dann, Mai, so ein Kind möchte im Zweifelsfall lieber 24 Stunden am Computer verbringen, natürlich. Aber im Moment ist es für uns eine super Lösung. Wir können das halt auch von unterwegs aus machen. Also auch mal, was weiß ich, der 85. von Onkel so und so kann man spontan einreisen. Das ist schon Gold wert, ja.
Wie lange hat es gedauert, bis Sie den Entschluss das erste Mal bereut haben?
Habe ich tatsächlich noch gar nie. Also es ist natürlich zart. Teilweise, wenn einmal was überhaupt nicht funktioniert. Wir haben uns zum Beispiel unseren frisch verlegten Kanal, der damals ja noch in den Fäkaltank im Garten vergraben
führte. Das war das mit dem Plumpsklo? Also das ist nicht nur auf dem Titel aus Versehen, sondern...
Nein, wir haben angefangen mit einem Plumpsklo. Das Plumpsklo gibt es auch noch und wir halten es in Ehren und benutzen das auch. Aber wir haben dann schon relativ schnell ein Wasserklosett uns ins Haupthaus einbauen lassen. Und mit eigenem Brunnenwasser zu spülen. Das Brunnenwasser ist immer schön so grün. Und dann haben wir, kaum dass dieser Kanal fertig war, haben wir gedacht, wir graben uns jetzt einen Gartenteich. Und was haben wir da gleich aufgegraben und zerstört mit der Hacke?
Nein, sagen Sie es nicht.
Genau, also es sind dann schon Momente, wo man sich denkt, oh mein Gott, warum?
Okay.
Aber die positiven Aspekte überwiegen für uns ganz deutlich.
Gut, also die Umgebung in Deutschland hat wahrscheinlich kollektiv gesagt, ihr spinnt.
Ja, aber lustigerweise eher die rumänischen Freunde in Deutschland.
Ach, die gab es vorher
schon? Ja, wir haben vorher schon einige. Es gibt unglaublich viele Rumänen ja in Bayern gerade.
Aber es gab auch unglaublich viele Deutsche, gerade in der Ecke, wo sie sind, weil da ganz viele Rumänien-Deutsche, ja, Siebenbürger, Sachsen, Schwaben, alle möglichen.
Also es sprechen eigentlich, möchte ich sagen, die Hälfte der Leute kann Deutsch. die einen können es noch, weil sie das tatsächlich als Kind schon gelernt haben. Es hat dort wirklich viele auch deutschsprachige Schulen noch. Und die anderen können es, weil sie 10 Jahre in Deutschland Erdbeeren pflücken waren.
Und wie haben diese Nachbarn sie jetzt aufgenommen? Wie ist heute das Verhältnis von Deutschen und Rumänen? Das war ja früher auch nicht immer einfach, ne? Weil da war diese Volksgruppe, die haben ja mit den Rumänen nicht so viel zu tun gehabt, weil die haben sich dann für was Besseres gehalten. Und
ja, nicht unbedingt. Blöde Leute gibt es überall auf beiden Seiten natürlich. Und tatsächlich haben sich die, und ich glaube, das würde heute uns genauso gehen, haben sich die Nachbarn alle total gefreut, dass wir kommen, weil echte Deutsche finden das bei ihnen schön. Denn die sind ja, die armen Rumänen müssen ja seit immer schon wahrscheinlich mit dem Vorurteil leben, dass bei ihnen überhaupt ganz schlimm ist.
Und ein paar Fetzen Deutsch können die meisten eben noch mindestens. Sie können inzwischen ein paar Fetzen oder mehr.
Ich spreche das relativ fließend, ja.
Rumänisch?
Ich habe auch schon ein bisschen gedolmetscht. Ich mache lustige Fehler, aber das schadet nicht. Das hilft dann schon.
In welcher Sprache ist der Unterricht der Kinder?
Deutsch jetzt. Der war immer schon Deutsch. Also wir sind direkt auf einen deutschsprachigen Zweig da gewechselt. Aber jetzt haben die Rumänen einen großen Lehrermangel. Wer hat ihn nicht, gell? Den hat es in Deutschland wahrscheinlich auch, was man hört. Aber in Rumänien ist der Kontrast natürlich stärker, wenn jetzt du Deutsch kannst, so gut, dass du unterrichten kannst. Dann kriegst du natürlich in der Privatwirtschaft, das möchte ich gar nicht wissen, das Vierfache wahrscheinlich wie an der Schule. Deswegen machen nur noch sehr idealistische Lehrkräfte Unterricht auf Deutsch.
Und Sie sind inzwischen fließend Rumänisch, mehr oder weniger.
Ich könnte jetzt wahrscheinlich nicht unterrichten, aber...
Welches Klischee stimmt am meisten über Rumänien oder Vorurteile, welches am wenigsten?
Also, die sind schon wirklich sehr am Alkohol interessiert, das stimmt. Die können echt feiern, feiern auch ständig. Also, da sind ja mehr Waisenknaben dagegen. Und wir sind auf dem Dorf, also wirklich Dorf, so mit Pferdekarren und jeder hat seine 3 Schweinderl. Braucht man nicht reden, das ist ein richtig knüppelhartes Arbeitsleben. Und ganz, ganz viele haben natürlich noch einen richtigen Job im Büro. Und dann kommen die dann heim und dann tun sie erst noch mal 4 Stunden ausmisten. Und also da kann man das ja fast schon fast verstehen, dass man da dann dem einen oder anderen Schnaps braucht. Das hat mir beim allerersten Rumänien-Aufenthalt 2004 hat mir das mal so ein alter Bauer gesagt. Der hat mich zur Seite genommen und hat gesagt, du, wir haben so eine harte Arbeit und so ein hartes Leben, da langt in der Früh ein Kaffee nicht, gell? Da trinken wir einen Schnaps, sonst schaffst du es nicht.
Und das ist ja auch so eine Gegend, wenn man hinkommt, man fühlt sich gerne mal auf den Straßen Jahrhundert nach hinten gebeamt, weil da dann wirklich noch die Pferdekarren unterwegs sind, wo möglicherweise andere Pflüge schon, also da kann man diese Sprung kann man ja richtig machen. Welches Klischee stimmt, gut, das stimmt ein bisschen, haben Sie gesagt, welches stimmt überhaupt nicht?
Ja, also dass einem die was klauen oder irgendwie Gewalt, Kriminalität irgendwie ein Thema wäre, ist es in Rumänien null. Also wahrscheinlich gibt es auch schlimme Ecken. Klar. Aber bei uns auf dem Dorf haben uns die Nachbarn auch so gesagt, braucht's keine Angst haben, bei uns wird niemandem hier irgendwas geklaut, denn die richtig schlimmen Finger, die sind ja alle in Deutschland.
Ah ja, okay. Aber mit dem Geld geht man schon teilweise auch mit Fremden vor allem durchaus flexibel um. In Ihrem Buch tatsächlich Transsilvanien so ein Beispiel, eine Kläranlage für 1,3 Millionen Euro kann man schon mal leicht in den Sand setzen. Danke EU.
Das möchte ich gar nicht behaupten, dass das unbedingt EU-Gelder waren. Also der rumänische Staat ist auch mittlerweile nicht mehr so nicht so schlecht aufgestellt. Die haben ja ein Wirtschaftswachstum, da reibst du dir die Augen. Das waren vor Corona, glaube ich, 12%. Und mittlerweile sind es auch wieder aber deutlich drüber, über unser einem. So.
Trotzdem, wie Sie auch angedeutet haben, Korruption ist jetzt nichts, gibt's, wo man sagt, gibt es nicht.
Doch, das gibt's schon. Und das sieht man dann vor allem, was Autobahnauffahrten, also so infrastrukturelle Projekte anbelangt, sieht man es leider manchmal, dass das jetzt eigentlich nicht so gebaut worden ist, wie es irgendwie gescheit gewesen wäre, sondern weil halt der Herr Flechério dem Herrn Olteanu vorher dieses Stückerl Acker günstig abgekauft hat, weil er gewusst hat, dass er da dann die Autobahn hinbauen.
Und
das gibt's schon.
Trotzdem haben Sie es A nie bereut und B sich ganz offensichtlich so verliebt. Lesen Sie es doch ein kleines Stückchen vor aus Transsilvanien. Eine Stelle, die ich so schön fand, weil da so ein bisschen zusammengefasst ist, auch unabhängig von Anekdotenseite 283, gnädige Frau.
Na gerne. Die Welt rotiert schneller, immer schneller. Teilweise viel zu schnell, auch in Rumänien. Aber in Rumänien laufen die Uhren sprichwörtlich anders, und zwar vorwärts und rückwärts. Gleichzeitig. Es fühlt sich so an, als ob man das Rad der Zeit anhalten und so lange zurückdrehen könnte, bis man wieder mit seinem eigenen atemlos hinterherhetzenden Bewusstsein vereinigt ist. Es ist sogar möglich, zwischen den Epochen hin und her zu springen, sich auf eine gewisse Art vor den Zumutungen der Moderne zu verstecken. Im Angesicht der Geschichte, aber unter dem Radar der Gegenwart einfach sein Ding zu machen.
Schön. Aus tatsächlich Transsilvanien. Perspektive? Lebenslänglich Rumänien oder nur?
Auf jeden Fall.
Oder nur Zwischenstation?
Also ich kann mir schon vorstellen, weil ich komme jetzt auch aus einem wunderschönen Eckerl von Deutschland, dass ich da langfristig vielleicht ein paar Prozent mehr Zeit auch wieder in Deutschland verbringe. Aber der Lebensmittelpunkt, der wird da bleiben, drüben.
Wie sind die Erfahrungen? Gelingt es, die Kontakte zu behalten trotzdem, die jetzt ja auch...
Ja, tatsächlich hat
kommen sich, die dann alle zu Ihnen in Urlaub inzwischen?
Ja,
oder?
Das fängt jetzt erst langsam so an. Ich glaube, die haben sich nicht getraut ohne Kanal. Aber für dieses Jahr haben wir einige schon angekündigt für den Sommer. Und tatsächlich, also meine alten Freundinnen und Freunde treffe ich jetzt eigentlich mehr. Denn wenn du direkt daneben wohnst oder halt in München oder ums Eck im Endeffekt, dann denkst du ja immer, ja, das kann ich ja nächstes Wochenende auch noch machen. Und jetzt ist das etwas zielstrebiger.
Und in Greinau ist ja eh kein Durchkommen, das haben Sie ja vorhin erzählt.
Da kommt
man sowieso nicht rein und raus. So, in Greinau hat es aber wohl einen Hausfisch gegeben. Franz, in Rumänien schon Katzen, Hunde.
Richtig, ja, jetzt haben wir schon den zweiten Hund, tatsächlich ganz neu.
Wie viele sind schon überfahren worden?
Ah, null. Also Katzen sind uns schon 4 abhanden gekommen. Man weiß nicht so genau, was mit denen passiert ist. Die waren halt dann weg. Und jetzt haben wir aber einen Kater, der macht es gut, den Klaus. Und Klausi zur Unterscheidung. Und den zweiten Hund, einen wilden Straßenhund. Die
auch
Chippy.
So ein Rumänien-Klischee, ne? Straßenhund.
Ja, das ist tatsächlich ein zutreffendes Klischee, leider. Mhm. Und jetzt haben wir aber den durch merkwürdige Fügung, das kommt wird auch ein Kapitel im nächsten Buch, wie es auch nur in Rumänien passiert, haben wir jetzt einen Hirtenhund bekommen, einen jungen rumänischen Rabenhirtenhund. Es gibt 4 Herdenschutzhundrassen, also so richtig große Oger. Und 3 davon sind schon anerkannt von der internationalen Hundeanerkennungsbehörde, FSI, glaube ich, heißt die. Und die 4. ist noch nicht anerkannt und das ist einer von diesen. Und der ist nachtschwarz und zottelig und er wird 60 Kilo schwer.
Hat dann wieder was mit ihrer Gruft, die Zeit.
Ja,
da so viel,
es ist reiner Zufall, dass der Schwarze, beide sind schwarz, reiner Zufall, wirklich.
Also, 2. Band ist unterwegs, 1. Band ist da, tatsächlich Transsilvanien, wo noch viele andere Geschichten drinstehen, eben auch aus tierischen Begegnungen, die auch teilweise
blutig enden.
Und zwar für die Tiere. Aber mit den Hausschlachtungen kommen
aber
sie
mich
klar.
Mich auch, doch, bei mir
ja,
fließt das Blut.
Aber sie
auch.
Überleben es.
Ich habe es überlebt, ja, das stimmt.
Puh, Schweine nicht.
War knapp, ja.
Ja.
Auch die Truthähne, viele überleben das nicht.
Das ist alles danach zu lesen. Vielen Dank aber, dass Sie es geschafft haben und bis ins Studio geschafft haben. Danke, Rita Klaus, für den Besuch. Ganz anderes Abenteuer hätten wir noch in der Empfehlung als Podcast 50 States. Da ist man dann mehr unterwegs mit Kajak und Fahrrad der Rohrbach nämlich, die alle 50 Bundesstaaten der USA bereisen und über jede eine Podcast-Folge machen will, eben in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.